Heute mit der Frage, wie viel Bürokratie ist zumutbar für Landwirte? Wir haben Bayerns Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber dazu befragt. Außerdem waren wir dabei, als ein Stall zu einem Wohnhaus umgebaut wurde. Ziemlich knifflig.
Das ist ja wirklich das Problem dann, dass wir hier zwar eine wunderbare historische Bausubstanz haben, mit tollen Bruchsteinmauern, mit großen Dachflächen, aber die Nutzung ist eben nicht mehr gegeben, die frühere Nutzung. Und wenn man da Wohnnutzung reinbringen möchte, braucht man Licht.
Mehr dazu am Ende dieser Sendung. Zunächst aber zur Frage, wie können Städte und Kommunen sich gegen Extremwetterereignisse wappnen? Denn Hitze, Überschwemmungen und Starkregen, all das nimmt zu. Im Studio ist Jan Turczynski. Es ist die größte Umweltmesse weltweit, die diese Woche in München stattfand. Die IFAD, die internationale Fachmesse für Abwassertechnik. Rund 3.100 Aussteller präsentieren auf der Weltleitmesse für Umwelttechnologie ihre Innovationen. Etwa 130.000 Besucher aus allen Teilen der Welt wurden erwartet. Das Leitthema der Messe ist die Anpassung an den Klimawandel. Eine entsprechende Studie widmete sich dem Thema, wie wird eine Stadt gewappnet für die Auswirkungen des Klimawandels. Und auch immer mehr Hausbesitzer machen sich darüber Gedanken. Lorenz Storch und Matthias von Lieben berichten.
Hier sieht man jetzt eine von den Zisternen, die einerseits den oberen Bereich für die Regenrückhaltung genutzt wird, plus den Speichervolumen für die Nutzung, WC, Waschmaschine, Gartengießen, Optimum.
Ortstermin in Wörth an der Donau. Das Neubaugebiet am Brand ist der ganze Stolz von Peter Steinberger. Er arbeitet für die Firma Mall. Die hat in diesem Baugebiet 165 Zisternen gebaut, also Wasserspeicher.
Es wurde hier vorgeschrieben von den Behördenseite, bevor das erschlossen wird, dieses Baugebiet komplett mit einem Regenrückhaltebecken zu versehen, um einfach diese Starkregenereignisse, sagen wir mal, wegzupuffern, weil wir sitzen hier in einem Gebiet Richtung Wiesent, das ist ein kleiner Bach. Und hier sollte der nicht übergehen, das heißt, dass unten, sagen wir mal, ein Schaden entsteht. Zusätzlich hat sich die Stadt entschlossen, hier pro Parzelle eine Regenrückhaltung zu machen, wo jedes einzelne Haus nochmal zusätzlich hier das Regenwasser zurückhält, um einfach nochmal solche Starkregenereignisse entsprechend zu puffern.
Damit tut die Gemeinde etwas, das Professor Theo Schmidt von der Rheinland-Pfälzischen Technischen Uni in Kaiserslautern sehr begrüßt. Der Bauingenieur und Experte für Wasser und Ressourcen hat auf der IFAD eine Studie vorgestellt zum Thema klimaresiliente Stadt. Und die kommt zu dem Ergebnis: Die Kommunen haben deutschlandweit dringend Handlungsbedarf, um sich vor Extremwetterereignissen zu schützen. Denn Hitze, Trockenheit, Stürme, Hochwasser, das alles nimmt zu und eben auch der Starkregen. Solche Zisternen, wie in Wörth an der Donau, könnten Teil der Lösung sein.
Würde ich schon so sehen, dass das ein wichtiger Bestandteil ist, dass wirklich auf jedem Grundstück auch Speichermöglichkeiten bestehen.
Bundesumweltministerin Steffi Lemke von den Grünen begrüßt solche Projekte, denn klar ist, Städte und Kommunen müssen sich auf die Auswirkungen der Extremwetterereignisse einstellen und darauf vorbereiten. Sie verwies bei der Eröffnung der IFAD auf das Klimaanpassungsgesetz der Bundesregierung, das die Kommunen verpflichte,
sich um dieses Feld zu kümmern, zu analysieren, was ist in meiner Kommune das größte Risiko, das wahrscheinlichste Risiko und darauf dann vorsorgend zu reagieren. Jede Kommune muss das für sich selbst entscheiden. Das geht nicht von Berlin oder München aus, sondern das muss vor Ort gemacht werden.
So wie in Wörth an der Donau. Dabei ginge es, so Lemke, nicht nur ums Geld, sondern auch darum, Flächen zu entsiegeln und damit in einer klimaangepassten Stadt zum Beispiel Versickerungsflächen zu schaffen. Oder bereits bestehende Grünflächen zu erhalten. Dort allerdings, wo große Investitionen notwendig sind, gäbe es noch ein Problem, erklärt die Bundesumweltministerin. Denn bisher gäbe es keine richtige Finanzierung für die Klimaanpassungsmaßnahmen auf Bundes- oder Landesebene. Das, so Lemke, sei eine Aufgabe, die in den nächsten Jahren zügig gelöst werden müsse. In Wörth an der Donau ist das alles kein Thema. Beate Ostermeier wohnt bereits in einem der Einfamilienhäuser im Neubaugebiet am Brand. Sie ist von den Zisternen begeistert.
Ja, als leidenschaftliche Gärtnerin freue ich mich natürlich darauf, meinen zukünftigen Garten hier da bewässern zu können und eben da kein kostbares Trinkwasser zu verschwenden.
Ein Konzept, das in den kommenden Jahren auch in anderen Kommunen Schule machen könnte.
Die EU will das Pariser Klimaziel, die Erderwärmung, möglichst auf weniger als 2 Grad begrenzen. Um das zu erreichen, hat sie dafür den Green Deal ausgerufen. Ein Fahrplan, der dafür sorgen soll, dass das Ziel auch wirklich umgesetzt wird. Dafür gibt es nicht nur neue Gesetze und Vorschriften, sondern auch Geld. Die EU plant 30% des Haushalts für Klimaschutz ein. Fördergelder, von denen auch Bayern bereits profitiert. Doris Fenske hat ein mittelständisches Unternehmen in Niederbayern besucht.
Franz Josef Fallmeier hat im Landkreis Deckendorf eine Idee verwirklicht und ein neues Werk errichten lassen. Hier werden große Stromspeicher gebaut. Aufgestellt werden sie zum Beispiel an einem Solarpark.
Und jetzt kommen halt die großen Speicher da mit hin, nehmen den Solarstrom zum Teil auf, wenn wir zu viel haben, und speisen ihn zeitversetzt ein, können aber an der Stelle dann natürlich auch Windstromüberschüsse aufnehmen und auch wieder Netz- und Energiemarkt zukunftsfähig aufstellen.
Stromspeicher gelten als wichtiger Baustein der Energiewende. Sie sorgen dafür, dass Strom aus Sonne und Wind besser genutzt wird und somit weniger Strom aus Gas- oder Kohlekraftwerken kommt. Mithilfe der Fabrik und den darin gefertigten Großspeichern können in den nächsten Jahren 1,4 Millionen Tonnen CO2 vermieden werden. Das hat die EU berechnet. Franz Josef Fallmeier hat sich bei der EU für einen Investitionszuschuss beworben und eine Zusage erhalten.
Und das war so der Zeitpunkt, so, wo wir uns gedacht haben, Mensch, jetzt oder nie, lass uns das machen. Also einfach, weil es Sinn macht. Ohne diesen Zuschlag von der EU hätten wir wahrscheinlich diesen Punkt gar nicht überschritten damals.
Insgesamt 32 Projekte hat die EU ausgewählt. Nur 2 davon in Deutschland.
Das war natürlich schon der Ritterschlag für uns. Das war schon was ganz Besonderes und vor allem, weil jeder wusste, die haben sich das ganz genau angeschaut, ob das gut ist, nachhaltig, ökonomisch, ökologisch.
Für solche Vorhaben Zuschüsse zu bekommen, hält Professor Karin Pittel vom IFO-Institut München für wichtig.
Wenn es eben darum geht, diese grundlegenden Technologien, die ja dann entwickelt wurden an Universitäten, in Forschungslaboren etc., dann tatsächlich auch in die Anwendung zu bringen. Das ist häufig ein Problem, dass man staatliche Unterstützung bekommt für die Entwicklung der Technologien. Aber wenn es dann quasi um die Markteinführung geht, dass es dann daran hapert, weil zum Beispiel solche Technologien noch nicht etabliert sind, noch relativ teuer sind. Und in dieser Phase nennt man häufig dann auch so das Tal des Todes für Innovationen. Wenn die quasi in den Markt kommen, da ist dann eine Förderung sehr hilfreich.
Die EU könne darüber hinaus aber noch viele wichtige Rahmenbedingungen setzen, um die Wirtschaft frei von CO2-Emissionen zu machen, so Karin Pittel.
Es schafft eine gewisse Sicherheit, wenn das auf EU-Ebene geregelt wird. Es schafft größere Märkte, wo man dann auch unter gleichen Bedingungen absetzen kann.
Das Besondere an der Idee von Franz Josef Fallmeier: Die Großspeicher werden aus überzähligen Autobatterien hergestellt. Also Batterien, die eigentlich für Elektroautos vorgesehen sind, aber...
Manchmal kommt es eben vor, dass aus verschiedenen Gründen die Batterie doch nicht im Fahrzeug landet oder noch nicht, weil es zum Beispiel Ersatzteilbatterie ist. Und immer dann kommen wir zum Zug und nutzen die Batterien, die ja eh schon da sind. Und dann gibt es natürlich schon auch die sinnvollen Vorgaben, dass man jetzt in ein Premium-Elektroauto zum Beispiel nicht dann Batterien noch einbauen darf, die schon 1-2 Jahre alt wären, sondern die Batterie muss genauso neu sein wie das Auto, das sich der Autokunde dann kauft. Und wenn es einen gewissen Zeitraum überschreitet, nagelneue Batterie, dann darf sie halt nicht mehr im Auto verbaut werden. Leistet aber hier natürlich ganz sinnvolle Dienste.
Allein in diesem Jahr werden in Ickensbach im Landkreis Deckendorf Stromspeicher gefertigt, die den Strombedarf für 50.000 Haushalte in der Nacht liefern können.
Diese Woche mussten alle Landwirte in Bayern ihren sogenannten Mehrfachantrag abgeben. Sperriger Begriff, aber wichtig, denn damit werden Subventionen aus Brüssel, Berlin und bayerischen Förderprogrammen beantragt. Rund 100.000 Bauern haben in Bayern diesen Antrag gestellt. Kritisieren ihn aber als bürokratisches Monster. Einige wenige Landwirte verzichten auf die Fördergelder, aber es werden mehr. Christine Schneider berichtet über einen von ihnen.
30 Jahre lang hat Martin Gleichmann Subventionen beantragt und dafür offengelegt, was er wo und wie auf seinen Feldern anbaut. Jetzt nicht mehr. Ein Grund: die psychische Belastung mit der damit verbundenen Bürokratie. Seinen 130 Hektar Betrieb in Unterfranken bewirtschaftet der Biobauer nun ohne staatliche Gelder. Er verzichtet heuer auf über 58.000 Euro. Viel Geld, aber jetzt sei er wieder frei in seinen Entscheidungen, sagt er. Ihn stören vor allem die Termine und Fristen, die mit den Fördergeldern verbunden sind. Seine 90 Kühe bekommen frisches Gras und hochwertiges Heu von den hofeigenen Wiesen. Das funktioniere aber nur, wenn er bei gutem Wetter mähe und nicht nach dem Kalender. Er könnte zum Beispiel über 300 Euro pro Hektar aus dem Bayerischen Kulturlandschaftsprogramm beantragen, wenn er erst nach dem 15. Juni mäht. Für Martin Gleichmann macht das keinen Sinn. Aber einfach so 58.000 Euro in den Wind schlagen? Der Biobauer kann sich das leisten, weil er sich eine Marktnische aufgebaut hat. Er erzeugt und verkauft Saatgut aus alten Maissorten. Das Geschäft läuft gut.
Über den Landwirt berichtet ausführlich die Sendung Unser Land, zu finden in der ARD-Mediathek. Klar ist, Martin Gleichmann ist eine Ausnahme und sagt über sich selbst, viele bezeichnen mich als Querulanten. Florian Kieners, der Unser Land-Moderator, hat Bayerns Landwirtschaftsministerin Michaela Karneber gefragt, was sie davon hält und was sie tun will, damit der Frust der Bauern nicht noch größer wird.
Jetzt haben wir einen Martin Gleichmann, der beantragt keine Fördergelder. Zugegebenerweise, so viele Landwirte gibt es nicht, die das machen. Aber es werden anscheinend mehr, sagen Sie jetzt, eigentlich gar nicht so schlecht, weil da spart sich dann der Staat Geld.
Na, um Gottes Willen, wir wollen uns ja kein Geld sparen, weil ja Landwirte herausragende Leistungen bringen für die Gesamtgesellschaft, für unseren Beitrag zum Umwelt- und Naturschutz, zur Kulturlandschaft, Premiumprodukte in Bayern. Natürlich beobachten wir da ganz kleine Schritte, aber trotzdem darf man in Summe davon sagen, dass wir gerade im letzten Jahr 100.000 Mehrfachanträge eingereicht bekommen haben. Das heißt, die ganz, ganz breite Masse der Landwirte reicht die Anträge tatsächlich ein.
Gibt es Ihnen aber zu bedenken, dass es Menschen gibt, die sagen, hey, komm, Holzeiergeld, das ist mir zu viel Bürokratie, das sind mir zu viele Kontrollen.
Ja, also ich habe das beobachtet über die letzten Jahre hinweg. Also wir haben natürlich auch mit der gemeinsamen Agrarpolitik in Europa ein wirklich sehr großes Konstrukt bekommen, sehr, sehr kompliziert, das auch unsere eigene Verwaltung schon anmahnt. Und ich habe auf jeder Veranstaltung in Bayern natürlich hier auch Kritik erfahren. Und deswegen bin ich der festen Überzeugung, dass es richtig war, schon letztes Jahr hier anzupacken. Wir haben ja den Praktikerrat auch auf den Weg gebracht. Wir haben im Zukunftsvertrag festgeschrieben, dass wir uns der Entbürokratisierung in der Landwirtschaft auch widmen. Und es muss Vereinfachungen geben, weil ich einfach sehe, der Landwirt macht ja seinen Job sehr, sehr gerne. Er will ja arbeiten im Stall und auf dem Feld. Er ist ein Landwirt und kein Schreibwirt und das wollen wir ausdrücklich unterstützen.
Und Sie haben den sogenannten Praktikerrat ins Leben gerufen. Da hat ein Teilnehmer erzählt, dass die Frau Karneber ja gute Ideen hätte, aber der Bauernverband, dass der das blockiert.
Naja, ich bin nicht bekannt dafür, dass ich hier die Befehlsempfängerin des Bauernverbands bin. Aber es ist wichtig, dass wir mit allen Branchen und Branchenverbänden reden. Und deswegen haben wir ja genau diesen Praktikerrat ins Leben gerufen. Es sind alle dabei. Und für mich persönlich ist wichtig, dass alle Ideen, alle Impulse auf dem Tisch liegen. Und wir werden gemeinsam entscheiden, was dann tatsächlich wegkommt.
Zum Thema Bürokratie. Sie haben eine Umfrage gestartet unter den Landwirten. Gemeinsam für schlankere Bürokratie. Was ärgert die Landwirte am meisten?
Also der größte Punkt ist tatsächlich die Dünge. Verordnung, die vielen aufgrund der Dokumentation schon auch Bauchweh bereitet. Jeder Landwirt ist bereit, natürlich ordentlich seine Böden zu bewirtschaften und jeder weiß, wie wichtig der Trinkwasserschutz auch ist für alle. Aber trotzdem, die Dokumentation macht da vielen zu schaffen.
Kommen wir mal zu dem Landwirt aus unserem Beitrag. Der hat im Beitrag auch gesagt, was er sich wünschen würde, wäre, wenn Sie als Ministerin mal eine Woche Urlaub nehmen würden und durch Bayern tingeln, zu den Landwirten kommen, ihnen nur zuhören und mitschreiben, wo ihr denen der Schuh drückt. Wäre das was für Sie?
Also was für ein Angebot. Ich bin sehr, sehr traurig, dass der Herr Gleichmann offenbar meine Arbeit nicht verfolgt. Ich mache gerne ein Gegenangebot. Er kann mich das ganze Jahr begleiten und schauen, wie viele Betriebe wir in Bayern besuchen und mit wie vielen Landwirten wir Klartext und ganz offen und ehrlich über die Probleme reden.
Schauen wir noch auf die EU-Ebene. Da hat die EU ja gesagt, bis zum Jahr 2030 soll der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln um 50% reduziert werden. Die bayerische Staatsregierung hat nach dem Volksbegehren Rettet die Bienen ja gesagt, wir schaffen das früher. Jetzt hat die EU ihre Pläne aber gecancelt. Was macht Bayern?
Bayern hat sich immer schon für den freiwilligen Ansatz ja entschieden. Wir haben über die Forschung, aber natürlich auch über die Förderung und auch über die Beratung mit den Bäuerinnen und Bauern hier einen sehr guten Weg gefunden. Und aktuell ist es so, dass wir gerade beim Pflanzenschutzmittel, gerade bei den Sonderkulturen aktuell feststellen, dass wir schon Einsparungen von bis zu 25% erleben. Und ich glaube, wir sind auch auf einem sehr guten Weg.
Florian Kienast sprach für die Sendung Unser Land mit Bayerns Landwirtschaftsministerin Michaela Karneber über Subventionen und die damit verbundene Bürokratie für Bayerns Landwirte. Und damit zu einem anderen bayerischen Problemthema, der Windenergie. Er sollte das Vorzeigeprojekt der Staatsregierung werden, der größte bayerische Windpark an Land mit rund 40 Windrädern im Staatsforst im Landkreis Altötting, mitten im energiehungrigen Chemiedreieck. Nach dem Bürgerentscheid in Mering Anfang des Jahres steht im Juni der zweite Bürgerentscheid an, diesmal in der Gemeinde Marktl. Diese Woche nun sollten vor Ort informiert werden von Befürwortern und Gegnern des Windparks. Doch es kam anders. Sonja Hössel berichtet.
Cornelia Hofer und Simon Schweiger sind aus Jettenbach gekommen, um gegen die Windräder zu protestieren. Hohe Kosten, wenig Strom. Das steht auf dem großen Plakat, das sie vor dem Rathaus aufgestellt haben. Sie sind klar gegen den geplanten Windpark im Staatsforst im Landkreis Altötting.
Bei uns in Altbayern, da gehört das nicht her. Da sind sie in Norden, da haben sie genug. Aber die braucht bei mir nicht da.
Sie kostet über 1 Billion die ganze Energiewende, die wir haben. Aber wir haben kaputte Schulden, wir haben sonst was. Ich habe eine Rente.
Doch auch Befürworter sind zur Podiumsdiskussion gekommen.
Mich interessiert ganz einfach, wie der weitere Vorgang ist in dieser Sache.
Ich möchte einen billigen Strom haben, aber wo er herkommt, ist wurscht.
Ich selber kann mich natürlich an die Zeiten dann erinnern, ohne Windräder, aber... Wenn meine Tochter mal Kinder kriegt, dann denke ich mir mal, ist das ganz normal, dass eben Windräder stehen.
Energieminister Hubert Aiwanger setzt bei der Veranstaltung in Marktl auf den Austausch mit den Menschen aus der Region.
Wie viele Windräder muten wir den Marktlern zu? Gibt es noch Bewegung? Ja, es wird Bewegung geben und insofern, wir nehmen die Bürger ernst.
Und Bewegung, die gibt es auch bei dieser Veranstaltung. Zu Beginn stellt die Firma Kehr zunächst ihre derzeitigen Planungen vor. Inzwischen sind es nur noch 27 statt der ursprünglich 40 Windräder. Dann ist die Bürgerinitiative Gegenwind Altötting dran. Und der Sprecher der Gruppe verkündet, für eine derart ungleiche Podiumsdiskussion mit deutlich mehr Befürwortern als Gegnern sei die Bürgerinitiative nicht bereit. Es sei eine reine Werbeveranstaltung. Gemeinsam mit Gleichgesinnten verlässt er den Saal. Draußen versucht Aiwanger, die Gegner doch wieder zum Gespräch zu bewegen. Nach einer hitzigen Diskussion entscheiden die meisten aber, sie wollen nicht wieder reinkommen. Statt der geplanten Podiumsdiskussion beantworten Aiwanger und die anderen Podiumsgäste die Fragen der anwesenden Bürger. Am Ende der Veranstaltung bittet Aiwanger, beim Bürgerbegehren für die Windräder zu stimmen. Mit der Reduzierung der Windräder sei bereits ein guter Kompromiss gefunden worden. Am 9. Juni entscheiden die Bürger in Marktl. Aiwanger will sich daran halten. Aber er sagt, Windräder würden aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen so oder so in den Landkreis kommen.
Wohnen auf dem Land. Ein Traum für viele. Am besten in einem alten Bauernhaus oder noch besser in einer ausgebauten Scheune. Objekte gäbe es einige in Bayern, die man herrichten könnte, aber viele Menschen trauen sich da nicht ran, weil die meisten dieser Objekte unter Denkmalschutz stehen und man damit vermeintlich viele Auflagen verbindet. In den letzten Jahren hat sich da einiges getan, eben auch, um diese Häuser und Gebäude wieder zu nutzen. Ein Vorzeigeobjekt entsteht gerade im Landkreis Regensburg. Janina Nottensteiner war beim Umbau dabei.
Bauherr Simon Würzinger ist im Stress.
Immer mehr, oder?
Hoch oben an einem Kran baumelt im Wind ein knapp 8 Meter langes Glaselement mit rund 1,5 Tonnen Gewicht.
Wieso hängt das so schief?
Hier in Pfatter im Landkreis Regensburg wird ein einst landwirtschaftlich genutzter Stadel zum Wohnhaus umgebaut. Nach 3 Jahren Vorbereitung ist es heute nun endlich soweit. Die vom Bauherrn selbst entwickelten Glaselemente müssen in den Dachstuhl eingesetzt werden. Sie sollen Licht in die künftigen Wohnräume bringen.
Der absolute Worst Case wäre natürlich, wenn sich das Fenster jetzt verwindet und wir die Glasscheibe zerstören.
Jetzt ist erst einmal Besuch auf der Baustelle. Thomas Feuerer von der unteren Denkmalschutzbehörde in Regensburg.
Heute ist ja der große Tag. Also ich bin begeistert, wenn man sich die Bilder anschaut, wie es vor 3 Jahren noch war. Dann sieht man ja das Loch da, wo das schon alles eingeschützt war.
Das war auf der anderen Seite.
Die andere Seite. Da waren schon ein paar Stellen dabei, da hat man schon Angst gehabt beim Reingehen, dass einem das ganze Ding auf den Kopf fällt.
Die Innenhofmauer, wie die damals vom Schuh vom
Dach ist, gell?
Ja. Direkt fast rausgeklappt wäre.
Und zwar je weiter hinter, desto mehr, gell?
Ja.
Und das ist ja nicht bloß 2-3 Zentimeter, das sind
wir reden da von 50 Zentimeter.
Die Außenmauer des Stadels musste mit Ketten wieder gerade gerichtet werden. Aber auch wenn die Statik passt, wer will in einer dunklen Scheune leben?
Das ist ja wirklich das Problem dann, dass wir hier zwar eine wunderbare historische Bausubstanz haben, mit tollen Bruchsteinmauern, mit großen Dachflächen, aber die Nutzung ist eben nicht mehr gegeben, die frühere Nutzung. Und wenn man da Wohnnutzung reinbringen möchte, braucht man Licht.
Nun soll aus dem Denkmal von 1840 ein Wohnhaus werden. In die Außenhülle der alten Scheune wird ein neues Haus gebaut. Mit 600 Quadratmeter Wohnfläche und 6 Wohneinheiten mit dem hohen energetischen Standard KfW 55. Alles ökologisch und nachhaltig gebaut und mit viel Tageslicht. Mit der Zimmerei Eiler in Niederbayern hat Würzinger zu Beginn des Projektes den kompletten Stadel in 3D gescannt und eine Punktewolke generiert. In der Denkmalpflege völliges Neuland.
Natürlich war Angst und Bang am ersten Tag auf der Baustelle, als wir die Wände bekommen haben und das erste Mal am Kran die Wandelemente hingen und dann gesehen hat, passt die Höhe, passen die Maße, passt es überhaupt rein von der Kupertur her, das wusste ja auch gar keiner.
Würzinger ist eigentlich in der Automobilbranche tätig. Die Sanierung ist für ihn ein Nebenprojekt, das aber viel Vorbereitung brauchte.
Unsere Bauvoranfrage hatte eigentlich die Qualität von einer fertigen Baugenehmigung letztendlich oder von einem kompletten Eingabeplan, weil wir einfach sicher sein wollten, wenn wir es kaufen, dann muss das auch alles Hand und Fuß haben.
Bereits letztes Jahr im Juni waren die Vertreter der Denkmalschutzbehörden zur Abnahme des selbst entwickelten Lichtbandes da. Die Belichtungslösung ist ein Knackpunkt, denn in alten landwirtschaftlich genutzten Stadeln sind Fenster meist eine Seltenheit. Aber für ein Wohnhaus braucht es Licht. 8 verschiedene Belichtungskonzepte hat Würzinger ausgearbeitet, bis das Lichtband final abgenommen wurde. Aber auch bei allen Diskussionen um Farbe, Material und Funktionalität ist für den zuständigen Denkmalschutzbeauftragten wie Sophia Kirsch-Sieper vom Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege eines von großer Bedeutung.
Wichtig ist uns, dass das Gebäude eine Nutzung erfährt. Das Gebäude soll nicht leer stehen bleiben, weil wir an dem Punkt nicht weiterkommen.
Deshalb ist eine gute Kommunikation zwischen allen Beteiligten das A und O. Ein Jahr später sind die Fenster nun fertig zum Einsetzen. Der Kran hebt sie gerade an ihren künftigen Einsatzort.
Langsam! Halt!
Das Fenster ist drin. Aber an einer Stelle sitzt es nicht perfekt. Nun muss nachgeholfen werden.
Wir müssen das Fenster jetzt noch ein bisschen runterziehen.
Das passt. Genau so, wie man das vorgestellt.
1,4 Millionen Euro hat Simon Würzinger für das Projekt veranschlagt. Zuschüsse bekommt er für KfW 55, genauso wie von der Bayerischen Holzbauförderung und der BAFA zur Förderung regenerativer Heizungen. Bleiben noch rund 900.000 Euro, die er selbst in die Hand nehmen muss, um dem alten Stadel neues Leben einzuhauchen.
Was hier passiert ist, war Pionierarbeit. Man hat sich getraut, der Herr Würzinger und seine Familie, sie haben sich getraut, einen neuen Weg zu gehen.
Im Frühjahr 2025 soll das Haus im Haus in Pfatter vermietet werden. 6 Wohnungen, 10 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche. Nachfrage gibt es genug.
Mit diesem Beitrag von Janina Nottensteiner geht aus Landwirtschaft und Umwelt zu Ende. Im Mikrofon war Jan Toczynski.